D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber und einer neuen Ausgabe des Digitalen Salons. Der Digitale Salon, der geht so. Gutes Thema aus unser aller Gegenwart, gute Gäste dazu, gute Diskussion plus Wein plus Brezeln. Wir von D-Radio Wissen veranstalten diesen Salon gemeinsam mit dem Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, kann man auch kürzer sagen, HIIG. Also wir veranstalten diesen Salon immer am letzten Mittwoch des Monats in Berlin-Mitte. Der Salon, der ist was Schönes für den Feierabend oder kommen die Gäste und Zuschauer vielleicht doch eher zum Netzwerken vorbei, zum Weiterbilden? Das könnte gerade bei unserem letzten Thema der Fall gewesen sein. Feierabend 4.0 war die Überschrift des Abends.
Work-Life-Balance und manche sagen Work-Life-Bullshit.
Natürlich heißt 9-to-5 sozusagen Gängelung, 9-to-5 heißt aber auch Verlässlichkeit und Planbarkeit.
Ich möchte mich mit anderen Dingen in meinem Leben beschäftigen. Erstens. Zweitens, ich möchte die Hoheit über meine Zeit haben. Ich möchte dann kommen und dann gehen, wann ich will. Also ich brauche niemanden, der mir sagt, jetzt fängst du an, jetzt gehst du nach Hause, jetzt ist Mittag.
Wir haben sowohl in Bezug auf die Ansprüche von Arbeitnehmern eine unglaubliche Pluralisierung und es gibt eine Pluralisierung von Geschäftsmodellen. Es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren noch wie in den 50er Jahren. Es gibt Geschäftsmodelle, die komplett anders funktionieren, ganz anderen Bedarf haben an Verfügbarkeit von Arbeitskraft. Und diese Pluralisierung auf beiden Seiten, das zusammenzubringen, das ist die Herausforderung.
Meine Botschaft ist, ihr habt die Wahl. Hatten meine Eltern die Wahl? Nee, die hatten die Wahl noch nicht so sehr wie ich.
Work-Life-Balance und manche sagen Work-Life-Bullshit.
Prost, Feierabend. Tja, wir haben die Wahl und manche sagen auch viel zu viel Auswahl, too many options. Wir können frei arbeiten oder angestellt, 50 Stunden die Woche runterrobotten oder lieber nur halbtags unsere eigenen Projekte realisieren und dabei reich werden oder auf die Schnauze fallen. Klar ist jedenfalls, die viel gepriesene Work-Life-Balance muss nicht bedeuten, dass wir nach 8 Stunden Arbeitskraftvermietung den Bleistift fallen lassen und nicht mehr über den Inhalt unseres Tuns nachdenken. Arbeit und Freizeit überlagern und durchdringen sich. Auch Arbeitszeit ist ja Lebenszeit und die soll logisch ja auch lebenswert sein. So wie Ende des 18. Jahrhunderts die Dampfmaschine die Arbeitswelt umgekrempelt und die industrielle Revolution angestoßen hat, so wird unsere Arbeits- und Lebenswelt durch den digitalen Wandel verändert. Industrie 4.0 ist also ein Schlagwort. Digitale Gerätschaften und Anwendungen machen es aber auch leichter, die Arbeit mit nach Hause zu nehmen oder auch mit in den Urlaub, an den Strand zum Beispiel. Eine Mail schreiben, einen Anruf machen kann ich ja auch von dort. Gleichzeitig macht es die technologische Entwicklung jenseits des Digitalen möglich, an der Uhr zu drehen. Social Freezing bieten Apple und Facebook ihren Mitarbeiterinnen an. Frauen, die die Qualität ihrer jungen Eizellen erhalten wollen, bekommen Zuschüsse von der Firma, wenn sie sich diese leistungsfähigen Eizellen entnehmen und einfrieren lassen. Aufgetaut und genutzt wird die Eizelle dann später, wenn es beruflich und privat so richtig gut stimmt. Das Unternehmen beeinflusst hier also sogar die Fortpflanzung der Angestellten. Die Firmen würden vielleicht sagen, wir sind eben caring companies, wir kümmern uns. Wo endet Autonomie und wo fängt Fremdbestimmung an? Kann jede und jeder gleich gut mit den vielen Möglichkeiten umgehen? Was bedeutet der digitale Wandel für den Arbeitsmarkt? Diese Fragen haben wir am 24. Februar 2016 im Grimm-Zentrum in Berlin diskutiert. Und wir hatten 3 echte Fachleute auf dem Podium. Und übrigens mit 2 Schlipsträgern eine echte Premiere. Die Schlipsträger, das waren Carlos Frischmuth und Max Neufeind. Carlos Bio liest sich so, Zitat. Er verantwortet als Director Contracting beim internationalen Personaldienstleister Hays mit dem Schwerpunkt Expert Recruiting einen 2-stelligen Millionenumsatz. Er ist zuständig für das IT-Contracting im öffentlichen Sektor. Verdammt, das klingt vielleicht gut. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, ich habe drüber meditiert und es rausgefunden, dass Carlos Fachkräfte vermittelt. Sein Unternehmen Hays sucht und rekrutiert im Auftrag von Unternehmen IT- oder Finanzexperten und Ingenieure, als angestellte Arbeitnehmer zum Beispiel oder auch als Zeitarbeiter. Dr. Max Neufeind ist Arbeitspsychologe und als solcher kann ihm aktuell gar nicht die Arbeit ausgehen. Er denkt nämlich nach über die Zukunft der Arbeit. Unter anderem auch als Mitglied des Thinktanks, das Progressive Zentrum. Vorher war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften der ETH Zürich. Wenn wir die beiden Krawatten als Hinweis auf eher klassisch-hierarchische Arbeitsverhältnisse interpretieren wollen, dann war Katharina Bruns der Kontrapunkt dazu. Obwohl ihre schwarze Hose und ihr schwarzes Jackett da sicher auch gut funktionieren. Katharina aber schwört auf das selbstständige Arbeiten. Sie hat gemeinsam mit einer Mitstreiterin mehrere kreative Unternehmen rund ums Thema Do-it-yourself gegründet. Sie liebt ihre Selbstständigkeit und schreibt auch darüber. Work is not a job. Was Arbeit ist, entscheidest du, heißt ihr erstes Buch. Und das zweite erscheint im April auch unter einem programmatischen Titel Frei sein statt frei haben. Als Devise für den Abend hatte ich ausgegeben, dass wir zunächst strikt bei den positiven Auswirkungen des Wandels in der Arbeitswelt bleiben und dann erst danach im zweiten Teil über die Nachteile sprechen. Was ganz schön schwierig war, weil das eben zwei Seiten einer Medaille sind. Trotzdem, ich habe Carlos, den Personalvermittler, erst einmal gefragt, was haben denn die Arbeitnehmer von dem, was er tut? Ach ja, und weil ich ziemlich erkältet war an dem Abend, müsst ihr mir bitte nachsehen, dass ich während der Diskussion mehrere Bonbons lutschen musste. Aber jetzt, Carlos Frischmuth, was habe ich denn als Arbeitnehmerin von deiner täglichen Arbeit?
Jetzt könnte man ja sagen, mit den Plattformen, die heute schon existieren, LinkedIn, Xing, whatever, bräuchte man Dienstleister nicht mehr, die dazwischen stehen, die vielleicht mit beiden Seiten sprechen, mit dem Kunden und mit dem Kandidaten, mal ganz neutral, kann Freelancer sein oder ein potenzieller festangestellter Mitarbeiter. Die interessante Erkenntnis ist, dass eigentlich unsere Branche boomt. Xing gibt es ja schon seit zig Jahren in Deutschland und LinkedIn ist am Wachsen wie verrückt, aber viele Kunden sagen, wir wollen mit jemandem sprechen und die Kandidaten sagen, oh, wir wollen mit jemandem sprechen. Also der Einfluss des Internets ist noch in unserer Branche jetzt nicht so stark angekommen. Vielleicht wird es in ein paar Jahren so sein, dass wir sagen, uns, das rationalisiert uns weg. Unser Vorteil, zurück zu deiner Frage, ist, dass wir eben wissen, wo es die Jobs gibt, wo es die Aufträge gibt, wo es die Projekte gibt, weil wir ständig am Markt unterwegs sind und eben dann dem Suchenden dabei helfen. Er kann natürlich auch selbst suchen, aber es ist einfach doch nochmal ein Unterschied, wenn Leute genau das die ganze Zeit machen und es können.
Dann sag doch mal, jetzt haben wir Mittwochabend, wen hast du denn in den vergangenen 3 Arbeitstagen glücklich gemacht? Wen hast du unter die Haube gebracht?
Okay, jetzt fragst du mich als Führungskraft. Ich habe 40 Mitarbeiter allein deutschlandweit verteilt, nochmal 150 hier in Berlin am Standort. Wir sind der größte Rekrutierer sozusagen hier am Standort für Hochqualifizierte in Berlin. Wir haben wahrscheinlich in den letzten Tagen hunderte von Leuten in Jobs gebracht.
In was für Jobs? IT-Entwickler?
SAP-Berater, IT-Entwickler, Sales and Marketing, Finance, Accounting, Life Science Spezialisten, Festanstellungen.
Also habe ich als Arbeitnehmerin eine erleichterte und wenn es gut läuft, etwas passgenauere Vermittlung in einen Betrieb, also ich war vielleicht vorher arbeitslos, habe dann einen Job und das Unternehmen ist auch eine Menge Papierkram und Vorstellungsgespräch und Klimbim los, weil ihr das macht.
Genau. Wir sind, ich sage immer, Personaldienstleister wie Hayes sind Putzfische des Arbeitsmarktes. Wir machen den Job, den natürlich auch vielleicht, jeder, jetzt könnte man sagen, jeder von Ihnen kann ja eventuell auch selbst sich einen Job suchen, ist ja klar und das wird er auch tun. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, das ist jetzt irgendwie nicht meine Kernkompetenz. Wie oft suche ich in meinem Leben einen Job? Ja, das ist das gleiche wie zu Hause. Vielleicht suche ich einen Fliesenleger. Ja, wie oft mache ich es selbst oder kaufe ich es ein? Ja, make or buy. Vielleicht werden Sie nur 10-mal im Leben Ihr Bad renovieren. Ja, also brauchen Sie 10-mal im Leben einen Fliesenleger. Lerne ich mir das jetzt selbst
das
an?
Kriege ich
oder
nicht mehr hin.
Okay. Lerne ich mir das selbst an oder kaufe ich mir einen ein? In der Personaldienstleistung ist es genauso. Wir können das teilweise besser. Oder ergänzen eben denjenigen, der auch, wir haben ganz viele Freelancer, die sagen, okay, Akquise ist nicht mein Ding, den Kunden anrufen, ständig da am Markt unterwegs sein, aber ich bin ein guter SAP-Programmierer oder ein Java-Entwickler. Okay, dann ist Hayes eine gute Plattform, die einfach die Projekte bringt. Also das ist ein Stück weit unser
Job. Okay, Putzfische des Arbeitsmarktes finde ich super. Bevor du dich entschieden hast, selbstständig zu arbeiten, Katharina, warst du im Online-Marketing und ich vermute mal angestellt, oder?
Angestellt, ja.
Ich hatte klassisches Angestelltenverhältnis.
Nach außen hin einen stattlichen, guten Job, wie man so sagt. Großer Konzern, habe in Dublin gearbeitet. Was man sich so vorstellt.
Welche Gründe gab es dann? Wieso hast du gedacht, ich werde lieber meine eigene Arbeitgeberin? Nach außen hat ja alles gestimmt.
Nach außen hat alles gestimmt, nach innen hat nichts gestimmt. So, und das ist was nicht nur ich feststelle oder damals festgestellt habe, es ist jetzt auch schon 6 Jahre her. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Jobs. Ich habe fast das Gefühl, es ist bei Jobs so ein bisschen systemimmanent. dass sie zwar nach außen hin vielleicht ganz toll sind, aber trotzdem nach innen hin, also, oder nach innen eben leer sind oder irgendwie was anderes mit einem machen, als man sich so vorgestellt hat. Und dass man sich eben plötzlich nur noch in eine bestimmte Richtung entwickeln kann, nämlich die Richtung, die dem Unternehmen irgendwie förderlich ist. Dass man tierisch viel innenpolitischen Unsinn aushalten muss, dass nicht der, der am besten führen kann, führt, sondern der, der zufällig die Position der Führungskraft hat, also all solche Sachen, die, ich muss das nicht alles aufzählen, jeder weiß das, ehrlich gesagt, jeder kriegt das im Job mit, jedenfalls die allermeisten, und das hat mich so sehr gestört, das hat mich tatsächlich auch krank gemacht, dass ich gesagt habe, also ich möchte so nicht leben, ich habe nicht gesagt, ich möchte einen besseren Job, weil ich hatte einen guten Job, oder irgendwie jetzt wechseln oder so in den nächsten tollen Internetkonzern. Ich habe auch genug Freunde, die bei der Konkurrenz gearbeitet haben, bei denen das auch so war. Man musste wirklich nur ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehen, um zu sehen, das ist alles nicht das, wie es scheint. Sehr wenige haben sich tatsächlich wirklich wohlgefühlt.
Und also der Beweggrund war, ich möchte glücklicher sein.
Der Beweggrund war,
ich möchte was anderes machen, sondern ich möchte...
An erster Stelle Inhalte. Okay. Also ich möchte mich mit anderen Dingen in meinem Leben beschäftigen, erstens. Ich möchte mich zweitens... ich möchte meine Zeit, ich möchte die Hoheit über meine Zeit haben. Ich möchte dann kommen und dann gehen, wann ich will. Und ich möchte nicht irgendwie so, also ich brauche niemanden, der mir sagt, jetzt fängst du an, jetzt gehst du nach Hause, jetzt ist Mittag. So, so funktioniere ich nicht, und ich glaube, dass ganz viele Leute so nicht funktionieren. Ich glaube, dass man sich, also wenn der Mensch eins kann, dann ist es Anpassung. Und das kann man natürlich ein ganzes Arbeitsleben lang so mitmachen. Und man leidet ja auch meistens immer weniger, also der Leidensdruck wird eigentlich weniger, weil man sich immer mehr dran gewöhnt hat, und es ist ja auch nicht alles schlecht und so, man hat nette Kollegen und so weiter, keine Ahnung, aber die Inhalte verändern sich häufig nicht. Man macht halt einen Job, und wenn du im Urlaub bist, macht das halt irgendjemand anderes.
Es ist halt total austauschbar. Und wusstest du denn in dem Moment, wo du den Entschluss gefasst hast, so, und das war's jetzt hier, wusstest du dann auch, was der neue Inhalt sein wird, oder musstest du dir den suchen, oder... gärte der und wuchs schon so eine Weile?
Ja, das wuchs schon so eine Weile, klar. Es sind einfach auch Sachen gewesen, für die ich mich immer interessiert habe. Und es war tatsächlich schon in meinem alten Job auch das Thema Gestaltung und auch das Thema tatsächlich, wie verändert sich die Arbeit? Was für Möglichkeiten habe ich eigentlich? Und ich habe damals angefangen zu bloggen, allerdings nicht klassisch zu bloggen, keine Texte zu schreiben oder so, sondern ich habe einfach Grafiken gepostet, die ich selber designt habe und so weiter. Jetzt ist ja das ganze Internet voll von diesen typografischen Geschichten. Damals war das nicht so, und da ging es aber schon um die Veränderung der Arbeitswelt und eben auch ja, um sowas wie Selbstermächtigung oder also Do-it-yourself, Selbstwirksamkeit und solche Geschichten, und das ist super, super gut angekommen. Also ich habe da irgendwie so ein bisschen einen Nerv getroffen damals und habe dann eigentlich den Entschluss gefasst, dass ich mich im Designbereich selbstständig machen würde.
Jetzt haben wir euch allen drei im Vorfeld ja so ein paar Sätze geschickt, mit der Bitte, die zu vervollständigen, und du hast geschrieben, Katharina: Digitalisierung bedeutet für die ArbeitnehmerInnen die Chance auf mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung. Jetzt habe ich vorhin Carlos nach den vergangenen drei Arbeitstagen gefragt. Wo hast du die denn in den vergangenen drei Tagen erlebt, die Freiheit und die Selbstbestimmung?
Jeden Tag.
Wie? Sag mal einen Moment, wo du dachtest,
ich mache den ganzen Tag, was ich will. Ich mache den ganzen Tag, was ich will. Ich stehe auf, und mich interessieren einfach die Inhalte meiner verschiedenen Projekte so sehr, dass ich mich freue, an die Arbeit zu gehen.
Okay, dann lass mich vielleicht eher an der Abweichung beschreiben. Wo hast du gedacht, und das ist jetzt wirklich Lichtjahre von dem entfernt, was ich bis vor 6 Jahren gemacht habe?
Alles. Alles. Ich bin zum Beispiel leidenschaftliche Läuferin. Ich gehe laufen jeden Tag, wann ich will. Ich kann mir alles so einteilen, wie ich das möchte, weil ich die Konzepte meiner Gründung natürlich so aufgebaut habe, dass sie in mein Leben passen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Man muss sich fragen, nicht, was möchte ich unbedingt arbeiten oder wo kann ich jetzt mal Geld verdienen, sondern man muss sich erstmal fragen, wie möchte ich leben? Und von dem ausgehend kann ich heutzutage, Internet sei Dank auch, eben Geschäftsmodelle entwickeln, die in mein Leben passen. Und deswegen ist mein Thema auch Entrepreneurship, weil da eine Riesentür aufgegangen ist mit dem Internet. Ich glaube, dass man sich an diesen riesigen Wandel und die Chancen auch gewöhnen muss und da eben auch diese Chancen wahrnehmen muss.
Jetzt hast du, Max, auf die Frage, Digitalisierung bedeutet für den Arbeitsmarkt
ergänzt, das war länger, ne?
Die Chance auf gute Arbeit für die Breite der Erwerbsfähigen. Dann würde ich jetzt mal gerne um die kurze Definition der guten Arbeit bitten.
Gute Arbeit ist so ein klassischer politischer Begriff, der natürlich erstmal so ein bisschen trocken ist und nur meint,
dass... Na, moralisch ist er im Grunde,
ist ja, nicht trocken. Also es ist ein Etikett sozusagen, ein Etikett für politische Auseinandersetzungen. Letztendlich meint man damit Arbeit, die sozialversicherungspflichtig ist, die vernünftig bezahlt ist, die ein gewisses Maß an Autonomie erlaubt und so weiter. Aber was man sozusagen unter diesem Etikett dann verkaufen möchte, ist, glaube ich, von Akteur zu Akteur was Unterschiedliches.
Was ist es bei dir?
Also ich glaube, und das ist auch die Chance, die ich sozusagen sehe, ich glaube schon, dass die Digitalisierung uns einen riesigen Möglichkeitsraum bietet für selbstbestimmtere, lernförderliche, gesundheitsförderliche. Also alles, was an Arbeit toll sein kann, kann sich sozusagen in zunehmendem Maße realisieren für mehr Menschen durch den digitalen Strukturwandel. Das ist auch eine Vorstellung, die ich von Arbeit habe. Ich glaube, das heißt ja Diskussion, deswegen würde ich gerne so ein bisschen Gegenrede machen. Ich bin total bei Katharina, bei dieser ganzen Aufzählung von Dingen, die an Großorganisationen schrecklich sind, bin ich total dabei. Das stimmt alles. Gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, dass alle Menschen so arbeiten sollen, wie du gerade arbeiten möchtest.
Aber das habe ich nicht gesagt.
Und ich würde sogar sagen, dass sich Gesellschaft so nicht organisieren lässt. Ich glaube, all die Ansprüche, die du stellst an Arbeit, sollten wir als Erwerbstätige an Organisationen stellen. Ich glaube, Organisationen sind in der Situation, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Es ist unglaublich viel Bereitschaft auch da. Wir haben bei allen großen Tankern, also wenn man sich anguckt, Deutsche Bank, RWE, alles riesige Tanker, für die man, die haben normalerweise die nächsten 20, 30 Jahre geplant irgendwie, und jetzt fahren sie so auf Sicht und müssen sich überlegen, okay, wie es eigentlich nächstes Jahr aussieht, bekomme ich nächstes Jahr noch die Fachkräfte, die ich brauche und so weiter. Insofern bei den Unternehmen ist auch große Bereitschaft da, sich zu verändern. Was ich problematisch finde, ist, ich habe das Gefühl, diese Geschichte, die ich individuell total verstehe und auch begrüßenswert finde und so weiter, ich finde es toll, dass du das sozusagen für dich gefunden hast. Ich habe das Gefühl, es trägt zu so einem Narrativ bei, was in unserer Generation sehr prävalent ist. Das ist ein sehr starkes Narrativ so von, das Standardleben ist nicht gut genug, jeder muss sich selbst verwirklichen, jeder muss auf allen sozusagen Domänen, die ein Leben ausmachen, Beziehung, Arbeit, Reisen, politisch und so weiter, muss auf allen top performen. Es gibt eine riesige Optionalität in all diesen Domänen. Ich muss mich da ausleben, ich muss für mich das Richtige finden und alles, was sozusagen Standard ist, das ist sozusagen eigentlich nichts wert. Ich glaube, dass übt einen unglaublichen Druck aus auf uns als Generation. Ich glaube, der Großteil dieser Generation läuft auch ein bisschen Gefahr, an diesem Anspruch an sich selbst und seine Verwirklichung zu zerbrechen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, so, du findest es durchaus okay, wenn ein Arbeitnehmer sagt, 9-to-5 finde ich Bombe.
Es ist alles janusköpfig. Natürlich heißt 9-to-5 sozusagen Gängelung. 9-to-5 heißt aber auch Verlässlichkeit und Planbarkeit. Natürlich ist Hierarchie etwas, was ich als einschränkend erlebe. Gleichzeitig heißt Hierarchie für mich auch, ab einem gewissen Level kann ich Verantwortung abgeben. Bin ich mehr verantwortlich? Das ist eine Janusköpfigkeit, klar.
Ich möchte gerne den Punkt von Max nochmal aufgreifen, weil der hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das was nach draußen suggeriert wird, auch, ich stelle es fest, wir stellen sehr viele junge Kollegen ein bei uns selbst, die von der Uni kommen, die bei uns arbeiten, und die sind schon mit diesem, ich will nicht sagen Virus infiziert, aber das klingt vielleicht etwas hart.
Virus ist wie eine Krankheit, ne?
Ja, sorry, aber es ist ein, ja, okay, das ist vielleicht dann das falsche Wording, aber mir geht es darum, dass dieses Work, die Projektion von Work-Life-Balance und manche sagen Work-Life-Bullshit nicht funktioniert, weil das natürlich was suggeriert, nämlich diese Abgrenzung, und das ist schon oft gesagt worden, die Abgrenzung von da ist Arbeit und da ist Freizeit. Und plötzlich ist das getrennt, Work and Life, something different. Aber es ist Arbeitszeit, ist auch Lebenszeit. Und diese Projektion und diese Aufladung mit diesen Programmen führt dazu, dass jetzt, und ich stelle das fest, bin schon seit 16 Jahren jetzt in dem Business, dass wir immer mehr Leute haben, die Burnouts haben. Jetzt in den
ersten jetzt sind wir volle Lotte auf dem Turn into Negative Town.
Ich wollte nur den Punkt nochmal aufgreifen, weil da ist durchaus, das ist, so habe ich dich auch verstanden, dass da viel Projektion dabei ist und irgendwas suggeriert, was für viele gar nicht funktioniert.
Ich dachte, ihr seid die, die mir erzählen, dass das doch eher eine dufte Sache ist. Ich dachte, ich moderiere den Burnout rein. Jetzt kommst du damit.
Na, dann haben wir schon einen Anker gesetzt für später.
Ich möchte auch nochmal sagen, dass ich nicht behaupte, soll so leben. Es ging um mich, ehrlich gesagt. Und meine Botschaft ist, Ihr habt die Wahl. Ihr könnt doch, also ich meine, natürlich kann jeder einen Job machen. Jeder kann auch, ist doch völlig legitim zu sagen, also Freitag 3:30 ist mir alles egal. Das ist doch völlig legitim. Das ist doch überhaupt nicht, also jetzt ehrlich gesagt,
von der
jeder.
BVG gesponsert?
Jeder muss das wissen, aber das Tolle an der heutigen Zeit ist doch, dass wir die Wahl haben. Hatten meine Eltern die Wahl? Nee, die hatten die Wahl noch nicht so sehr, wie ich sie habe oder meine Generation. Aber ich meine, das ist doch eine Kompetenz, die man haben muss, aus vielen Optionen auswählen zu können, anstatt dass man sagt, oh Gott, jetzt, ich werde verrückt, ich habe so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich meine, das gehört doch zur Freiheit dazu, dass man so kompetent ist, dass man wählen kann, was man gerne möchte. Und da kann man doch Menschen auch darauf vorbereiten. Ich meine, wir können ja nicht sagen, nur weil alles so schwierig ist, wollen wir irgendwie den Angestelltenstaat, und unser Ziel ist seit 100 Jahren die Vollbeschäftigung, nee, weil wir das den Leuten nicht zumuten können. Ich wehre mich wirklich dagegen, den Leuten immer nicht zuzutrauen, trauen, selbstständig zu sein. Es ist lächerlich heutzutage, wo alle Mittel da sind, wo das hat doch was damit zu tun, was für Kompetenzen man in der Schule zum Beispiel vermittelt, was für ein Ideal auch von Arbeit man vermittelt und so weiter. Und nicht die Menschen kommen alle irgendwie als Arbeitnehmer auf die Welt und müssen alle zusehen, wo sie einen Job kriegen.
Aber es muss vermittelt werden, Katharina, das ist das Problem.
Ja, aber dann ist doch der Fehler im System und nicht daran, dass die Leute das alle nicht können. Sondern eigentlich jeder, der hier sitzt, kann das.
Ich bin auch nicht vorbereitet.
Ich gebe dir recht, du hast vorhin ganz stark aus deiner subjektiven Perspektive gesprochen. Du hast quasi noch mal eine anonyme Menge rein moderiert, Max.
Ich habe gesagt, diese Perspektive ist Teil eines Narrativs, so auf jeden Fall. Es ist ein sehr dominantes
Narrativ. Ist etwas wirkmächtiger, keiner wirbt damit. Bei mir kannst du Angestellter sein und das ganze Jahr einen grauen, mausgrauen Anzug
tragen. Doch, wir werben sehr viele. Ach so, nee, damit wirbt niemand. Nee, alles klar.
Aber das, wahrscheinlich besteht die Kunst darin, diese beiden Sachen zusammenzudenken. Aber jetzt hatte ich ja als Devise ausgegeben, dass wir erstmal ein bisschen positiv bleiben. Jetzt wollte ich hier... Ja, ey, warte noch ein paar Minuten, dann kommt der Rest.
Aber ich finde, es war total positiv. Ich habe gesagt, Organisationen müssen sich verändern und werden sich verändern.
Genau, und da würde ich gerne noch ein bisschen drauf rumkauen.
Also, das ist eine Einladung.
Weil natürlich Arbeit nicht nur dich oder mich und jeden Einzelnen formt, sondern die ganze Gesellschaft. Und das schlägt sich nieder in ganz materiellen Dingen wie Gebäuden, Nahverkehr, Kinderbetreuung. Also es formt ja wirklich die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche. Da wüsste ich gerne, wo diese, nennen wir es dann jetzt einfach mal wertfreie Optionsvielfalt, die Katharina angesprochen hat, wo die positive Auswirkungen hat. Letzten Endes tust du, Carlos, ja daran mit an diesem gesellschaftlichen Wandel, in dem, was du jeden Tag machst. Wo denkst du, da hat jetzt nicht nur der Arbeitnehmer und das Unternehmen was von, sondern nee, gesamtgesellschaftlich ist das eine richtig schaue Sache.
Absolut. Ich unterstütze gerade aktuell ich bin ja Praktiker und gleichzeitig auch Lobbyist, hört nicht jeder gerne, aber Hauptstadtrepräsentant hier von Hays.
Ist schön, wenn es einer mal selber sagt.
Das ist ein spannender Job. Und ich habe gerade eine Kampagne am Laufen, experten-arbeit-retten.de. Das richtet sich jetzt gegen die, ich sage jetzt mal, Ministeriumschefin des BMAS, liebe Frau Nahles, weil sie genau das einschränken will, diese Freiheit, so zu arbeiten, wie es Katharina sagt, zu sagen, ich will selbstbestimmt arbeiten, ich bin Unternehmer. Da werden wir sogar angefeindet, dass viele sagen, oh, ist doch logisch, wenn ihr das als Personaldienstleister macht, dann habt ihr da eine Hidden Agenda. Nein, weil ich davon überzeugt bin, und dafür habe ich so eine ziemliche Anstrengung, da auch die Gelder zusammenzukriegen für so eine Kampagne, vielleicht habt ihr sie hier in Berlin gesehen, dass das wichtig ist für die deutsche Gesellschaft, wichtig ist auch für die Wirtschaft. Wir brauchen diese Wertschöpfungspotenziale. Innovationsprojekte werden immer schneller, Produkte kommen immer schneller auf den Markt, müssen schneller entwickelt werden. Das geht nicht mehr nur mit Internal Workforce, mit Stammbelegschaft. Innovationszyklen verändern Produktionszyklen, verändern, wie Menschen arbeiten. Industrie 4.0 und die Technologie kommt noch dazu. Und das lässt andere Jobs entstehen. Und wir sind diejenigen, die dabei helfen wollen, das auch mit zu gestalten und zu unterstützen. Das ist unser Job als Personaldienstleister. Ja.
So, da würde jetzt der Max, glaube ich, gerne gegenreden.
Ich möchte jetzt nicht den ganzen Abend der sein, der irgendwie die ganze Zeit über so Begriffe redet. Aber
ich finde es super. Ich hatte am Anfang die Befürchtung, ihr seid euch viel zu einig. Nein, ich freue mich, wenn du stärkerst.
Wir müssen ganz viel über Begriffe reden, okay. Weil Katharina spricht ja von Souveränität. Souveränität ist einzeln. Katharina sagt, ich habe ein großes Bedürfnis nach Solidarität. Das kann ich kaum realisieren in einer klassischen Großorganisation. Das andere ist Flexibilität. Natürlich, Märkte werden dynamischer, Wettbewerb wird mehr innovationsorientierter. Da müssen Unternehmen mehr Flexibilität haben. Das eine hat mit dem anderen aber zwangsläufig erstmal gar nichts zu tun. Also es kann sein, dass sozusagen die Souveränitätsbedarfe im Sinne von, ich möchte selber entscheiden, wann und wo ich arbeite, und die Flexibilitätsbedarfe, Auftragsspitze, jetzt brauche ich viele, jetzt brauche ich nicht viele Leute, dass sich das deckt. Der Normalfall ist aber, dass sich es nicht deckt. Insofern ist es schon ein Interessensgegensatz, der irgendwie verhandelt werden muss. Und die Frage ist, auf was einigen wir uns als Gesellschaft und welche Mechanismen erfinden wir, um diesen Aushandlungsprozess
sozusagen zu organisieren. Gut, wenn du die Fragen stellst, dann beantworte sie doch bitte.
Also ich persönlich.
Vorschlag. Nicht als Diktator, aber dein Vorschlag würde uns interessieren.
Nein, ich glaube schon, dass man auf betrieblicher Ebene eine Chance hat, sozusagen zu Kompromisslösungen zu finden, wie diese Flexibilität aussehen kann. Also schon, dass irgendwie Arbeitnehmer sagen, die und die Souveränität hätten wir gerne. Dafür sind wir auch bereit, ein Stück weit in Flexibilität zu gehen. Also wenn man sich zum Beispiel Online-Journalismus überlegt, ist natürlich ein Geschäft, wo klassisch Journalismus ist eigentlich eher, man kommt irgendwie morgens um 9 Uhr in die Redaktion und geht dann irgendwie um 21 Uhr wieder. Internet ist halt immer an. So, ne? Also insofern muss man eigentlich auch immer Journalismus betreiben fürs Internet. Es ist verständlich, dass das Geschäftsmodell zunehmend so funktioniert. Ein größerer Bedarf an Flexibilität. Gleichzeitig sind aber auch Journalisten Väter. Gleichzeitig müssen Journalisten auch den kranken Opa pflegen und so weiter und so fort. Und wenn man das zusammenbringt, wird man, glaube ich, für jede Branche, für jeden Betrieb eine eigene Lösung finden, die funktioniert. Und da würde ich nicht von oben sagen, das ist die Variante, die funktioniert.
Also du redest dann jetzt konkret über Arbeitszeitmodelle, Zeitsparmodelle, Sabbaticals, was da alles möglich ist, von Stunden bis Monaten.
Ja. Aber mein Kernpunkt ist, wir haben sowohl in Bezug auf die Ansprüche von Arbeitnehmern eine unglaubliche Pluralisierung. Es gibt Katharina, gibt auch mehrere Katharinas, aber es gibt auch ganz viele andere. Und es gibt eine Pluralisierung von Geschäftsmodellen. Es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren noch wie in 50er Jahren. Es gibt Geschäftsmodelle, die komplett anders funktionieren, ganz anderen Bedarf haben an Verfügbarkeit von Arbeitskraft. Und diese Pluralisierung auf beiden Seiten, das zusammenzubringen, das ist die Herausforderung.
Okay, das ist im Grunde eine gesellschaftliche Debatte. Hast du das Gefühl oder habt ihr drei das Gefühl, dass die, abgesehen von diesen punktuellen Sachen, an denen wir jetzt auch schon dran waren, dass die überhaupt geführt wird?
Wir sind in der jetzigen Zeit noch nie so weit gewesen. Zumindest jetzt sprechen wir einfach nur mal über Deutschland. Lassen wir mal den. Wir kommen übrigens als Company aus diesem 18. Jahrhundert. Hey, das ist ein uraltes Ding. Aber was wir jetzt erleben in Deutschland auf diesem Reifegrad, wie wir diese Themen diskutieren, die auch Max angesprochen hat. Ich glaube, wir haben sie noch nie so reif diskutiert. Wie können wir Arbeit organisieren? Was sind Firmen bereit zu tun? Das ist eine sehr dynamische Diskussion. Wie wird Führung organisiert und Projektarbeit? Was passiert? Telearbeit oder Remote zu arbeiten? Die Firmen öffnen sich massiv, weil wir natürlich den Fachkräftemangel haben. Wir sind natürlich auf dem Peak des Arbeitsmarktes, darf man nicht vergessen, mit über 43 Millionen Beschäftigten. Der Arbeitsmarkt ist momentan so verdichtet, wie er in den letzten 20 Jahren es nicht war. Und da öffnen sich die Unternehmen, weil sie merken, dass sie die Leute nicht mehr bekommen. Und die Diskussion ist meines Erachtens auf einem relativ hohen Reifegrad.
Mhm. Wie ist die letzten, du hast also vorhin Katharina den Kopf geschüttelt, als ich das gerade
sagte. Das war alles keine Revolution. Ich meine, wenn ich das höre, was alles New Work ist. Ja.
Revolution relativ.
Ja, okay, Revolution ist vielleicht ein bisschen starkes Wort, das gebe ich zu. Aber wenn ich lese und höre, ja, was alles New Work ist, also dass man jetzt keinen festen Schreibtisch mehr hat und solche Geschichten, dann denke ich so, oh Gott, das kann, ja, das ist ja schon lange, das ist ja schon fast wieder out, ne? Ping-Pong-Platte und so. Aber das ist doch nicht New Work, ja? Das ist New Office, das ist nicht New Work. New Work muss sein, Inhalte, andere Inhalte und ich. Im Prinzip sind wir soweit nicht auseinander, wenn du sagst, die Unternehmen müssen sich verändern. Ich glaube nur, dass die Systeme sich nicht oder die Organisationen sich nicht aus sich selbst heraus dahingehend reformieren, sondern dass wir mehr Gründer brauchen, die neue Unternehmen bauen. Deshalb sage ich ja auch nicht, alle müssen Unternehmer werden, aber es müssen mehr Leute Unternehmer werden, damit genau diese Sachen mal irgendwann, die wir jetzt alle fordern. Weil ich meine, wie viele Leute lieben denn ihren Job wirklich und wie viele Leute sind denn wirklich zufrieden und können wirklich, Vereinbarkeit ist das große Thema. Wie viele Leute können wirklich ihre Arbeit und ihre Familie vereinen? Das ist doch in der Realität ist das doch erschreckend 2016, dass das alles überhaupt noch nicht geht so richtig.
Aber stimmt denn die Formel Startups gleich gute Arbeit?
Startups, ich will mit Startups also nichts zu tun haben. Aber ein Unternehmen ist doch nicht unbedingt ein Startup und ein Entrepreneur ist auch nicht ein Freelancer.
Willst du sie beleidigen?
Und so. Nein, aber ich meine, es ist immer so, als würde ich immer sagen, alle sollen das machen, so wie ich und so oder unter ja, nein, Startup ist vor allen Dingen jemand, der viel fremdes Geld aufnimmt, wovon ich total abraten würde. So. Aber ich glaube, dass wir mit einem ganz anderen Geist, erstmal der Arbeit einen ganz anderen Geist geben müssen und dann die Arbeit über Inhalte definieren müssen. Und da muss man nun mal bei sich selber anfangen. Und ich kann jetzt nicht darauf warten, dass Bosch oder so mal irgendwann sich verändert. Und zwar dahingehend, wo ich es gerne hätte. Das kann man doch gar nicht erwarten,
ehrlich gesagt. Aber mal ganz kurz, wenn jetzt dieses ideale Unternehmen, das kein Startup ist, das du uns gerade gemalt hast, wenn es das gibt.
Anders einfach.
Oder das andere.
Ich selber stehe
ist dann das, was für den, was weiß ich, 27-jährigen Single-Absolventen, irgendwas.
Nein, bei mir ich beschäftige zum Beispiel Leute, die kurz vor der Rente sind.
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Das, was ein junger Mensch als Freiheit empfindet, ist das auch total toll für eine 36-jährige Alleinerziehende?
Ich bin 36.
Oder für einen 54-Jährigen auf Arbeitssuche?
Nein, eben nicht. Es ist für jeden individuell. Deshalb rufe ich ja nach individuellen Arbeitsmodellen. Wir müssen doch heute, und da nehme ich mich ja mit ein, weil ich ja nun mal gegründet habe und ich stehe doch vor dieser Herausforderung. Wie baue ich das Unternehmen und zwinge Leute eben nicht in Arbeitsverhältnisse, aus denen ich selber geflohen bin. Ich meine, das ist doch die Herausforderung.
Gut, jetzt wollen natürlich die Leute wissen, was hat sie denn gegründet und was machen denn da die Leute kurz vor der Rente?
Was verkaufst du
wem? Na, ich habe unter anderem ein Unternehmen gegründet, das heißt Supercraft, und da konzeptionieren und vertreiben wir Do-it-yourself-Sets und Design-Sets, wo man halt verschiedene Do-it-yourself-Projekte selbst machen kann, als Komplett-Kits. Also sind alle Materialien, Inspirationen und alles, was man braucht, eben schon mit drin. Das heißt, wir möchten mehr Leute inspirieren, wieder mehr selbst zu machen, sich Zeit für sich zu nehmen und so weiter. Und eben über die Handarbeit und über, einfach nicht Dinge fertig kaufen, sondern eben selber machen, ist das Thema. Und in dem Unternehmen haben wir arbeiten, wo es geht, mit freien Leuten, die sich selber wünschen, frei zu sein, zum Beispiel freie Designer. Aber wir haben eben auch Leute, die uns bei der Konfektionierung natürlich, der Kids helfen. Wir machen das zwar, also ich und meine Co-Gründerin Sophie Pester machen es auch noch selbst mit, weil es total super ist, wenn man sein eigenes Produkt selbst konzeptioniert und dann eben von der Idee bis zum fertigen Produkt betreut und auch selbst fertig packt. Aber natürlich, da brauchen wir Hilfe, aber wir haben das so geregelt, dass wir halt auf Selbstständigkeit innerhalb des Unternehmens setzen, und die Leute sind sehr dankbar dafür. Die können eben ihre Zeit selber einteilen und sie müssen auch nicht nur eine Tätigkeit machen, sondern sie können sich einbringen da, wo sie wollen.
Sagt Katharina Bruns, die verschiedene kreative Unternehmen gegründet hat, ihre Selbstständigkeit heiß und innig liebt und Bücher übers Gründen und Selbstständigsein geschrieben hat.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Zeit für Zuschauerfragen. Eine Zuschauerin wollte wissen, wie viele Menschen das, was wir da gerade diskutieren, denn letztlich wirklich betrifft. Sie meinte, für die Fließbandarbeiterin oder den Bäcker, der nun mal morgens früh raus müsse, sei das doch eine ziemlich abgehobene Diskussion. Katharina sieht das anders.
Es werden immer systematisch Leute zum kleinen Arbeiter gemacht, der leider nichts anderes in seinem Leben machen kann, außer am Fließband stehen. Das stimmt natürlich nicht. Erstmal kann man dem Menschen auch andere Dinge zutrauen. Und zweitens kann auch der, ohne irgendeinen akademischen Hintergrund, sich irgendwas ausdenken und was anderes machen und kreativ sein und auch gründen. Ich meine, Entrepreneurship ist die inklusivste Art zu arbeiten. Es braucht keinen akademischen Titel, es braucht keine HR-Abteilung, an der man vorbei muss.
Sicherlich alles richtig, aber ich bin total froh, wenn die BSR kommt und bei mir die Mülltonnen sauber macht.
Ist doch richtig, es geht auch nicht darum, man muss ja auch Arbeit nach Notwendigkeit, man muss sich auch mal nach einer Notwendigkeit richten. Es geht doch nicht darum, dass alle irgendwie nur machen, was ihnen Spaß macht oder so. Ich weiß nicht, warum der Eindruck immer entsteht. Damit verrät man sich im Prinzip selber. Wenn es mir die Stadt zu dreckig ist, dann würde ich doch auch selber etwas gründen, was dagegen etwas unternimmt, sozusagen. Unternehmertum ist doch nicht, ich mache, was ich will und es ist die ganze Zeit Spaß oder so, sondern es lässt sich doch auch auf großer Ebene denken. Es ist doch, ich verstehe das gar nicht, warum Selbstverwirklichung immer als sowas total Außerirdisches gesehen wird. Also Selbstverwirklichung, die Spaß bei der Arbeit kommt ja auch, weil man arbeiten kann, wie man möchte.
Ich möchte das nur noch einmal mit ein paar Zahlen unterfüttern und dann bist du gleich dran, Carlos. Der VW-Personalvorstand sagt, in Deutschland beschäftigen sie 100.000 Leute, davon mehr als die Hälfte in der Produktion. Und der Personalvorstand sagt, diese Arbeit wird innerhalb der nächsten 20 Jahre wegfallen. Also die Arbeit von mehr als 50.000 Leute. Die erleben das wahrscheinlich nicht als Einladung zur Selbstverwirklichung und als die große Freiheit. Aber Carlos, du wolltest mir gerne.
Die Zahlen sind richtig, und wenn man es jetzt mal multipliziert auf das, was heute Produktion in Deutschland ist, von diesen 43 Millionen Jobs, die wir aktuell haben, ne, circa 5 Millionen Selbstständige davon, übrigens mit Ärzten, Rechtsanwälten und alle anderen auch, gehörst du auch dazu. Das ist eben, Großteil davon ist eben Produktion, und da funktioniert es eben nicht. Das muss man ganz klar, das ist eine Illusion. Wir müssen dann hier die Diskussion schon exkludieren auf die Wissensarbeitergruppe, wo viele Spielräume existieren, und da auch wiederum nur ein Bruchteil davon, weil die Wissensarbeiter sind überall, auch im öffentlichen Sektor, wie auch immer. Da gibt es auch, es gibt überall gewisse Restriktionen, und die Restriktion, die ich hier nochmal als Diskussionspunkt reinbringen will, ist die Produktivität. Was kann ich an Produktivität aus Arbeitsleistung bekommen? Und daran messen wir uns immer mehr im internationalen Wettbewerb.
Aber die Frage bleibt, was machen die Leute, die Zuhörerin angesprochen hat, oder was machen die 50.000 VW-Mitarbeiter in 20 Jahren?
Okay, dazu jetzt aktuell, there is no easy way out. Das ist im Grunde die Realität. Da wird Industrie 4.0 nochmal was verändern, dass die Arbeitswelt sich auch für die produktionsorientierten Jobs ändert. Ob die Aussage so stimmt bei VW, die Frage ist ja, wie verändert sich die Arbeitswelt? Wir haben vorhin darüber diskutiert, Industrie 4.0, was ist das überhaupt, industrielle Revolution? Interessanterweise haben das schon Leute in den 60er Jahren gesagt. Irgendwie, wenn die PCs kommen und was, wenn die Bits and Bytes uns regieren. Und komischerweise haben wir heute mehr Arbeit denn je. Also die Frage ist, ob diese, ob diese These stimmt. Natürlich kann immer mehr automatisiert werden, aber Produkte verändern sich ja auch. Und insofern, ich weiß nicht, ob das wirklich kommt.
Einfache stimmt die These, Max?
Ja, zwei Anmerkungen. Also zum einen würde ich sagen, beides ist nicht so die durchschnittliche Arbeitsrealität in Deutschland. Weder Katharina noch der hochausgebildete Produktionsarbeiter. Also man muss sich klar machen, in der Produktion hat Automatisierung zum großen Teil schon stattgefunden. Wenn man heute in ein Stahlwerk zum Beispiel geht, das ist so 300 Meter lang und riesig groß und am Ende kommt so Stahl für mehrere 10 Millionen Euro bei raus. Da arbeiten vielleicht noch 5, 6 Leute. Also Automatisierung war in der Produktion, in der industriellen Fertigung in den 70er, 80er Jahren. 70er, 80er Jahre sind eh interessant, weil letztendlich dieser Gegensatz erinnert mich auch so ein bisschen an 70er, 80er Jahre. Was du machst, ist für mich so ein bisschen wie ein Architektenbüro. Ich arbeite da 3, 4 Architekten, sonst ein paar Freie. Vollkommen okay, so ein schöner Lebensentwurf mit so einem Saab dabei, ist total, total toll.
Schneller geht's nicht, wenn man kein Geld aufnimmt.
Voll okay.
So ist das
nun mal. Ja, ist voll okay. Nur zu sagen, die Leute bei VW am Band, die sollen so arbeiten, wie wir Architekten arbeiten.
Nein,
ist natürlich offensichtlicherweise, hör mir zu, ist natürlich offensichtlicherweise Quatsch, aber was natürlich stimmt, dass auch dort Potenziale an Selbstbestimmung zu heben sind. In 70er Jahren, du sprachst es an, Carlos, Humanisierung der Arbeit, teilautonome Arbeitsgruppe. Man hat ja genau in der Produktion darüber gesprochen, wie können wir über die Arbeitsorganisation mehr Selbstbestimmung für Menschen gewährleisten. Und das passiert natürlich in der Produktion. Natürlich Leute, die irgendwie Schweinehälften auseinanderschneiden können, schwer Homework machen. Das ist wahr. So. Das ist schwierig. So. Trotzdem, was die meisten Menschen machen, die meisten Menschen sind doch Sachbearbeiter bei einer Versicherung und so weiter. Das ist so irgendwie, das sind so Mittelschichtexistenzen in Deutschland. Und für die stellt sich natürlich schon die Frage mit zunehmender Automatisierung von Wissensarbeit, ja, also Algorithmen, so klassische Routinetätigkeiten, die ich in meinem Kopf vollbringe und vielleicht mit meinen Fingern dazu, wenn das wegfällt, was werden die Menschen tun? Das ist eine große Herausforderung. Da geht es dann um Qualifizierung, um Weiterbildung. Das ist, glaube ich, das Ding, über das wir letztendlich reden müssen. Und diese an, ja? alle Horrorszenarien zu sagen, irgendwie die Hälfte der Arbeit wird uns irgendwie ausgehen. Und das sind auch schön.
Die Prognosen wird auch gesund. Arbeit nicht immer mit Job verwechseln. Ne?
Das ist dein Buchtitel zumindest. Ja.
Genau. Ich meine...
dein Buch.
Der Fortschritt, ja. Der Fortschritt vernichtet vielleicht Jobs, aber Arbeit geht doch nicht aus. Ja. Das ist doch genau das, wenn ich dich richtig verstehe, was du aussagst. Und deswegen müssen wir uns endlich etwas Besseres ausdenken als irgendwelche Jobs.
Nur, ich finde den Punkt von Carlos sehr wichtig, weil Carlos hat ja gesagt, letztendlich Arbeit ist sozusagen das, mit dem ich am Markt ein Einkommen erziele, von dem ich dann leben kann. Und das wird halt keine Routinearbeit sein, das werden die schweren Arbeiten sein. Und zwar schwer nicht in dem Sinne von, dass ich da Zementsäcke schleppen muss, sondern schwer in der Hinsicht, es ist halt nicht Routinetätigkeit. Das sind die kreativen Sachen, die empathischen Sachen, die sozialen Sachen. Dafür sind sicherlich 43 Millionen...
Dafür sind Menschen total super geeignet.
Richtig, das ist der Punkt. Absolut. Ja, also. Aber 43 Millionen Erwerbstätig sind heute noch nicht sozusagen in dem Zustand.
Ja, und dass wie kommt das? Und wie kommt, wie okay, sind wir also dahin gekommen?
Unser digitaler Salon zum Feierabend 4.0, einer zum Thema Weiterbildung und Nachqualifizierung.
Nein, also man kann über Probleme analysieren, man kann über Lösungen reden. Also,
und Lösungen wäre?
Also Weiterbildung, Qualifizierung ist sicherlich die Hauptantwort auf die digitale Herausforderung. Ja, klar.
Okay, ich habe noch einen total...
Also wenn wir Selbstbestimmung wollen, wenn wir Leute vermitteln wollen, ja klar, was denn sonst?
Ich habe einen rätselhaften Satz bei dir gelesen, Carlos, und wollte den gerne mal von dir jetzt hier interpretiert wissen auf unsere Fragen, die wir dir geschickt haben. Schriebst du, der Kampf Maschine gegen Mensch wird leider weiter zunehmen, wenn keine Kulturrevolution eingreift? Wo ich dachte,
ja, ich suche ja auch noch nach einem Buchtitel.
Also
nein, aber
Aufruf zur Maschinenstürmerei oder zu einer relativen Revolution, ich weiß nicht genau. Ich dachte, bin
wahrscheinlich Terminator-Fan. Aber nein, das
was ist, sollen uns diese Worte sagen?
Das ist natürlich jetzt provokant gesagt, Kampf Mensch gegen Maschine. Die Frage ist natürlich, wo ist der Mensch besser? Wo kann der Mensch besser arbeiten? Ist er derjenige, der am Band irgendwie irgendwelche Teile daran bringt oder montiert oder wie auch immer? Ist er da besser oder ist dann irgendwann der Roboter besser, der eben jetzt dann irgendwie ganz sensitiv ganz viele Arbeitsschritte schon übernehmen kann, auch Algorithmen, die im Grunde dann mit irgendeiner Computerstimme irgendwie, dann ist der Sachbearbeiter bei der Versicherung eben nur noch ein Roboter. Das kann einem schon Angst machen. Ich will bloß sagen, das ist das, was ich damit sagen will. Der Kampf und die Competition geht weiter. Mensch gegen Digitalisierung. Auf der anderen Seite ist er der, der die Digitalisierung vorantreibt. Wir müssen uns bloß klar sein, dass wir schauen müssen, was ist unsere Produktivität, die wir dazu beitragen wollen.
Aber wieso ich den Satz nochmal zur Diskussion stellen wollte, ist, weil es ja schon so ein krasses antagonistisches Verhältnis beschreibt. Also genau diesen Kampf. Also es sind Antipoden. Da ist nicht das eine dienlich für den anderen, okay, sondern du siehst es als zwei Kontrahenten, Mensch-Maschine.
Das ist jetzt ein provokanter Satz. Wir treiben es ja selbst voran. Wir sind selbst die, die es erschaffen. Auf der anderen Seite muss klar werden, dass
da
natürlich...
Da höre ich doch den Zauberlehrling. Oder?
Ja.
Jetzt mal alle hier mit so einem halben NDL-Studium.
Das Mag ja sein.
Aber also da bin ich überrascht, weil ich dachte, das ist das geile Tool und das ist das Mittel, das wir nutzen, um uns Arbeitswelten, die uns entsprechen, zu bauen. Aber da höre ich ja schon eben diesen Besen, der dann auf einmal durchdreht und Sachen macht, die wir nicht wollen.
Um zu sagen, kommt bitte auf die Hinterbeine und ruht euch nicht auf diesen Projektionen aus, wie hey, das wird alles easy, Work-Life-Balance. Es geht um Produktivität. Es geht um natürlich schon darum, dass ich auch im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Ich muss besser werden, ich muss mich weiterbilden, ich muss Wissen ansammeln, ich muss mich vernetzen, ich muss die Instrumente nutzen, die es gibt. Ich muss mich mit dem beschäftigen, was morgen passiert. Ja? Und es gibt Leute, die früher Star Trek geguckt haben, um zu sagen, okay, ich beschäftige mich damit. Und dann sind es vielleicht diejenigen gewesen, die den nächsten Computer entwickelt haben oder den iPod. Also heute sich damit zu beschäftigen, was morgen sein kann, um auch selbst für sich einen Weg dahin zu finden. Das ist damit als Provokation gemeint.
Erklärt Carlos Frischmuth, der Personaldienstleister. Eine Zuhörerin fragte dann konkret nach der Vier-Tage-Woche. Sie kenne viele Leute, die 4 Tage pro Woche angestellt arbeiten und am 5. Tag dann selbstständig unterwegs sind als Yogalehrer oder in anderen Bereichen, die ihnen Spaß machen. Also, was hält das Podium von der 4-Tage-Woche? Katharina ist ein Fan davon.
Großartig. Ich glaube schon, dass wenn nicht das System gegenwärtig diesen Lebensentwurf nicht total benachteiligen würde, steuerlich und sozialversicherungstechnisch, dass so eine Mischform aus Selbstständigkeit und Festanstellung durchaus irgendwie ein gutes Mittel wäre, weil viele Leute sich das, glaube ich, schon besser vorstellen können, eben nebenbei was Eigenes zu machen, aber trotzdem irgendwie die Sicherheit des festen Jobs zu haben. Das würde ich auch denken, wäre super. Allerdings, wenn man dann mit seinem selbstständigen Business sozusagen zu viel verdient, dann schneidet man sich ins eigene Fleisch. Und wenn man zum Beispiel als Verheiratete familienversichert ist und so weiter, dann braucht man das gar nicht erst anfangen, dann arbeitet man nur für die Versicherung. Also solche Geschichten sind eben einfach total schwachsinnig, weil sie aus einer anderen Zeit kommen und das müsste eben dringend reformiert werden, natürlich. Aber dann sind solche Geschichten natürlich zukunftsfähig.
Frage ist halt, was man mit 4-Tage-Woche meint. Also ich finde, ich glaube, so grundsätzlich ist auch mal meine Kritik an Katharina, so sehr ich sie schätze,
immer
sozusagen.
Ich.
Aber ich finde es problematisch, wenn man sozusagen unterschiedliche Arbeitswelten, unterschiedliche Arbeitsrealitäten gegeneinander ausspielt.
Ne? Aber das machst du doch, das mache ich doch
nicht. Nein, aber zum Beispiel 4-Tage-Woche. Wie finden die das? 4-Tage-Woche. Sollen alle jetzt 4-Tage-Woche?
Nein, wieso denn immer alle? Der es will, nur der es will, der soll es auch können.
Dann ist die Frage doch trivial. Also
warum das denn? Der Einzelne zählt wohl bei euch nicht. Immer nur kollektiv. Das ist ja fürchterlich.
Nein, aber genau das ist die entscheidende Frage. Also meinst du mit 4-Tage-Woche eine generelle Arbeitszeitverkürzung für unsere ganze Gesellschaft? Wollen wir irgendwie generell die normale Arbeitszeit runterfahren? Hör mal zu. Oder meinst du irgendwie eher sowas wie Unternehmen sollen wir eher Wahlarbeitszeiten anbieten und jeder soll sein Modell wählen können? Ja klar, das ist natürlich super. Das andere, wollen wir generell runter von 38,5, ist eine andere Diskussion. Darum geht es mir nur sozusagen. Und das Spannende ist ja, dass die meisten großen Organisationen zunehmend solche Modelle anbieten, weil sie unter Druck kommen, weil hochintelligente Menschen wie Katharina zunehmend nicht mehr zu diesen Unternehmen.
Soll nicht meckern, jetzt macht dein Kompliment auch nicht recht. Auch schwierig.
Weil solche Menschen wie Katharina nicht mehr zu diesen Großunternehmen gehen, weil sie ihnen keine attraktiven Bedingungen bieten, geraten Organisationen unter Druck und bieten zunehmend solche Modelle an. Das ist ja auch eine begrüßenswerte Entwicklung.
Also in der Tat, ich will jetzt hier nicht Mutter Teresa spielen, aber ich glaube, da seid ihr drei euch doch ziemlich einig. Diese Möglichkeiten sollte es geben.
Ich will es nur ergänzen, dass wir sogar politisch irgendwann dahin kommen, dass es nur noch so geht. Weil wenn weniger Arbeitsplätze irgendwann zur Verfügung stehen, müssen wir sie aufteilen. Und dann kann es sogar gut sein, dass die Frau Nahles, wenn sie dann wird sie nicht mehr da sitzen, sagt, oh, jetzt müssen wir das aufteilen, damit wir überhaupt wieder die 40 Millionen haben, weil wir nur Jobs haben für 35 Millionen. Was machen wir? Wir kürzen per Gesetz auf 4 Tage und dann haben wir es. Aber dann ist es verordnet.
Sagt Carlos Frischmuth vom Personaldienstleister Hays. Dann meldete sich eine Online-Journalistin zu Wort. Sie sagte, sie arbeite in einem prekären Arbeitsverhältnis quasi superfrei, so viele Tage und Stunden pro Woche, wie sie möchte. Aber sie hat keinen Vertrag. Was schwierig wird, wenn sie eine Wohnung sucht, denn der Vermieter möchte nun mal sehen, dass sie ein monatliches Einkommen hat. Ihre Arbeitswelt und die restliche Welt passen an der Stelle nicht zusammen. Carlos reagiert zuerst, und zwar auf das Adjektiv prekär.
Ich finde es ja schon faszinierend, dass du selbst sagst, ich bin in einem prekären Verhältnis. Das hast du eben so für dich. Also wenn ich jetzt mit der Politik diskutiere in meiner einen Rolle, dann diskutiere ich auch mit den SPD-Kollegen dann häufig drüber, zu sagen, ja, dann sagen die, das ist alles prekär, ihre ganzen Freelancer sind prekär. Dann sagen wir, ja, okay, was ist denn jetzt prekär? Also muss es ja an der Vergütung liegen. Da kann ich ja nur sagen, okay, Die Frage ist, warum veränderst du jetzt nicht deine Zielsetzung und sagst, okay, Mensch, das ist ja sowas, was ich auch in eine Firma einbringen kann, da könnte ich jetzt das Geld verdienen, hätte ich ein entsprechendes Gehalt. Vielleicht willst du das nicht und dann ist es auch okay, weil dann ist wirklich, dann entscheidest du dich für Freiheit und diese Unabhängigkeit. Aber dann hat es eben momentan in der Gesellschaft diese Restriktionen und ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell auflösen wird, weil warum soll jemand jetzt sagen, ich gehe das Risiko ein, als Vermieter dir eine Wohnung zu geben, wenn du morgen sie vielleicht nicht bezahlen kannst? Da scheitert auch übrigens das Thema Freiheit, zu sagen, okay, das funktioniert dann nicht mehr, weil irgendeiner, der die Wohnung hat, will das Geld auch haben, er hat vielleicht hart dafür gearbeitet, sie zu kaufen. Außer der Herr Müller stellt irgendwie zusätzliche Wohnungen bereit, aber in der aktuellen Situation, mit dem Zuzug, den wir haben, unwahrscheinlich. Also sind wir weit davon entfernt, das gesellschaftlich da in die Richtung zu bekommen.
Aber die Analyse der Zuhörerin ist ja, da passen zwei Sachen nicht zusammen. Also ein Mensch, der arbeitet, muss irgendwo wohnen. Sie arbeitet, kriegt aber unter Umständen keine Wohnung, die sie sich ja vielleicht sogar leisten könnte, aber ihr fehlt einfach der Vertrag. Da sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin schon hatten, dass da einfach rechtlich einige Unwuchten drin sind.
Das ist leider Marktwirtschaft.
Max wollte noch mal drauf antworten.
Es gibt ja unterschiedliche Formen von Marktwirtschaft, das ist das Schöne an Marktwirtschaft. Die Frage ist ja richtig, vor allem mit der Analyse, dass es am Ende eine gesellschaftspolitische Frage ist. Ich würde sagen, ja, das stimmt, dass für diese Art von Beschäftigungsverhältnissen, für diese Art auch arbeiten zu wollen, unser System heute keine idealen Antworten liefern kann. Das ist ein Problem. Wir haben sozusagen zwei Extremantworten. Die eine Antwort ist die skandinavische Antwort, ist nämlich zu sagen, letztendlich gibt es einen großen Sozialstaat, der ist steuerfinanziert, arbeitet wie ihr wollt, ist eigentlich kein Problem, es gibt ein Netz, was euch auffängt. Das andere Modell ist ein US-amerikanisches Modell, ist zu sagen, irgendwie, naja, wenn du halt halbwegs gut genug bist, wirst du so hohe Einkommen erzielen, dass du den ganzen Kram selber organisieren kannst. Ein paar fallen halt irgendwie durchs Raster, einmal Pech gehabt sozusagen. Unser Modell, deutsches Modell von Sozialstaat, funktioniert halt anders und hat aus berechtigten Gründen Probleme mit diesem Modell. Und dass wir sozusagen auf solche Arbeitsverhältnisse Antworten finden müssen, das stimmt. Das ist eine zentrale Herausforderung, die da beschrieben ist, auf die wir noch nicht ganz genau wissen, so die Antworten
kommen. Ja, übrigens ein Tipp zur Lösung des Problems. Ne? Such dir kurzfristig eine gute Festanstellung, ja, dann kriegst du einen Mietvertrag und dann wechselst du. Danach fragt keiner mehr danach. Ja. Es ist ja so, ja, danach fragt ja keiner mehr.
Ja, wenn ja heute, aber okay, den Aufwand zu treiben.
Ja, ein Anruf bei mir.
Dann so, Leute, mit oh, ja. Okay, also es ist auch ein Abend zum Netzwerken, das vertagen wir aber noch, mit Blick auf die Uhr. Ich habe, ich glaube, noch drei Handzeichen gesehen.
Und die sollten natürlich zu ihrem Recht kommen. Allerdings haben wir diese letzten Fragen gesammelt. Die erste lautete, ob Deutschland nicht insgesamt zu altmodisch sei und regelrecht umerzogen werden müsse, hin in Richtung freies, selbstbestimmtes Arbeiten. Denn sämtliche Anwendungen dafür, die seien ja bereits da. Ein Mann, der sich selbst als Wikipedia-aktiven Opa bezeichnet, wollte wissen, wo denn angesichts der beschriebenen Entwicklungen die Familie bleibt. Es meldete sich noch eine Online-Journalistin mit der Frage an Katharina, was denn deren vielbeschworene Inhalte überhaupt seien. Und es trudelte dann doch noch eine vierte Frage ein zur Zukunft der Gewerkschaften, denen ja die organisierten Kollektive flöten gehen, wenn immer mehr Menschen frei arbeiten. Aber losgelegt haben wir mit der Frage, woran liegt's, dass deutschen Unternehmen der Wandel hin in Richtung Flexibilisierung so schwer fällt?
Warum organisieren Firmen das nicht mehr? Also warum organisieren sie es nicht in dieser Cloud, ne, wie es IBM mal bezeichnet hat? Die sind alle irgendwie verteilt. Ne? Da komme ich aus meiner eigenen Praxis und auch aus den Themen, die wir diskutieren mit vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, weil es am Ende geführt werden muss. Irgendeiner muss es organisieren, das sind die Führungskräfte. Und viele Dinge funktionieren eben nicht in Organisationen, weil die Führungskräfte noch nicht so weit sind, es machen zu können. Sie sind noch nicht ausreichend befähigt. Ich habe einen Blog darüber geschrieben, über Remote-Führung, weil es bei uns ein Riesenthema ist. Was ist, wenn meine Mitarbeiter verteilt sind?
Moment, um das jetzt nochmal irgendwie klar zu kriegen. Die Unternehmen selbst sind noch so weit hinten, dass die es gar nicht ihrer Belegschaft kommunizieren konnten?
Nein, es muss organisiert werden. Führungskräfte müssen doch
Themen... Das war ja die Frage,
wer organisiert? Was müssen Führungskräfte machen? Die Unternehmensleitung muss entscheiden, okay, wir können dieses Projekt oder diesen Auftrag, wie auch immer, du kannst zu Hause sitzen, du bist da, ihr könnt es machen, am Ende haben wir das Ergebnis. Es muss gemanagt werden. Jeder, wer sich mit Projektmanagement schon mal auseinandergesetzt hat, weiß es. Selbst Führungsarbeit ist ja heute mehr Projektführung. Ja? Und das ist super kompliziert und tough. Und dafür sind viele Führungskräfte nicht ausgebildet und ausgestattet. Da haben wir das alte Thema. Nicht ausgestattet dafür, nicht ausgebildet, nicht vorbereitet. Also verhindern sie es, weil sie sagen, ich erhöhe doch nicht meine Komplexität. Übrigens, ich habe 7, 8 Part-Time, also Mütter, die zurückgekommen sind. Es ist super tough, das zu managen. Der eine ist donnerstags nicht da, der andere ist mittwochs abends nicht da, der andere kommt an einem Tag gar nicht. Ist alles vorher abgestimmt, aber wenn man die alle mal zusammenbringen muss, muss ich 3 Monate vorher planen. Und das sind so Punkte, es muss halt es muss praktikabel sein, es muss noch in der realen Welt managebar sein und irgendeiner muss es machen.
Ja? Okay, also deine Antwort wäre Führungskräfte, die aber selber wiederum von ihren Führungskräften vielleicht mal vermittelt bekommen müssten, wie es geht. Du wolltest aber noch antworten, Max, und ich wollte euch jetzt auch alle anhalten, kurz zu antworten, weil wir haben ja noch eine kleine Liste abzufrühstücken.
Okay, ich probiere es kurz. Ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden, und zwar in der Hinsicht, dass du gesagt hast, es gibt sozusagen Collaboration Tools, die US-amerikanische Konzerne entwickelt haben. Warum setzen wir die nicht konsequenter um? Finde ich eine interessante Frage. Also ich würde erstmal sagen, vollkommen legitim, die Tools zu entwickeln. Ich würde jetzt nicht 1:1, wie wir Arbeit in Deutschland organisieren, an diese Tools anpassen. Das scheint mir ein bisschen komischer Gedanke sozusagen. Also ich bin total dabei zu sagen, wir haben vorhin drüber gesprochen, Marktumfeld verändert sich, Unternehmen müssen heute anders geführt werden, es braucht eine neue Führungskultur, aber es wird doch eine Evolution der deutschen Führungskultur sein und nicht, wir ziehen da irgendwie eine Chipkarte raus und stecken da eine neue Führungskultur rein. Das ist, glaube ich, wird nicht funktionieren. Also gerade was Carlos gesagt hat, das Mittelmanagement in Deutschland ist ein großes Problem, da braucht es einen Kulturwandel, aber den erzeugt man sicherlich nicht mit der Brechstange.
Okay, und der Wikipedia-Großvater fragte, was macht eigentlich die Familie, wenn alle sich selbst verwirklichen und entgrenzen und die Sphäre Arbeit und die Sphäre Privatleben sich überlagern?
Ich glaube, in Bezug auf Familie und Digitalisierung ist die große Herausforderung, dass wir, neben Digitalisierung gibt es noch so ein paar andere Megatrends, zum Beispiel demografischer Wandel. So. Menschen werden halt immer älter und leben dann trotzdem länger und müssen gepflegt werden. Das muss irgendjemand tun. Gott sei Dank können wir das als Menschen ganz gut.
Das kann man auch selber tun, zum Beispiel.
Ja, genau. So. Und das ist natürlich die Frage, wenn Menschen das selber tun, es passt nicht immer zur Selbstverwirklichung. Es braucht auch Pflegekräfte, die das machen. Wer macht das sozusagen? Welches Einkommen können die am Markt erzielen? Momentan kein besonders attraktives. Wie organisieren wir das? Die Frage, die Carlos vorhin anbrachte, mit welcher Arbeit kann ich welches Einkommen erzielen? Das wird eine Debatte sein, über die wir, also diese Debatte werden wir als Gesellschaft führen müssen. Welchen Wert hat welche Arbeit und wie organisieren wir ein Auskommen in unterschiedlichen Erwerbsformen? Das ist eine zentrale Herausforderung.
Okay, dann ging die nächste Frage hier vorne von der jungen Frau an dich, Katharina. Die Frage nach den Inhalten. Was sind die Inhalte? Definiere Inhalte.
Ja, das muss natürlich jeder für sich selbst definieren. Ne? Ich spreche davon, dass ich finde es eigentlich eine Katastrophe, dass die Arbeit so weit entfernt ist von irgendwelchen Inhalten. Und wenn man über Jobs redet, ist eigentlich nur um Rahmenbedingungen geht. Wenn du jemanden fragst, was ist ein guter Job, dann sagt er, ja, ne, keine Ahnung, 35 Stunden und ich habe ein Smartphone und ich habe einen Laptop und ich habe ein dies und ich habe das und ich habe Free Lunch und so. Das ist der gute Job. Das ist null Inhalte. Das ist nur Rahmenbedingungen der Beschäftigung. Ich glaube einfach, dass wenn man selber sich über die Inhalte klar wird, die einen selbst antreiben, dann muss man nicht extern motiviert werden. Dann muss man nicht irgendwie ein Smartphone gestellt kriegen und so weiter. Dann fällt diese ganze Rahmenbedingungsmärchen an der Angelgeschichte, die die Konzerne alle machen, eben weg. Und du kannst dich sozusagen ja, auf Inhalte konzentrieren und dein Leben und deine Arbeit gestalten. Es ist doch ein Unterschied, ob ich irgendwie nur was in Anspruch nehme und das wie ein Schmerzensgeld, ich sage es mal ein bisschen böse, in Anspruch nehme, was mich dann da hält und mir den Absprung auch immer schwieriger macht, weil, oh, jetzt habe ich es schon so gemütlich und jetzt ist das schon so schön hier und so und ich bin jetzt auch schon wer, weil ich bin so und so Head of, keine Ahnung.
Also oder aber du machst irgendwas Kleines, Eigenes, was du gerne tust, was du notwendig findest, wovon du einfach möchtest, dass es das gibt in der Gesellschaft, das sind Inhalte. Das ist die Selbstwirksamkeit, die du eingangs angesprochen hast, also die Befriedigung jenseits von irgendwelchen
Vergünstigungen. Und das, Entschuldigung, wenn ich das nochmal sagen muss, also das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt alle in der Hängematte liegen oder so, sondern also...
Okay. Ne? Und die letzte Frage, Gewerkschaften. Ja. In der Tat, wenn wir uns in den beschriebenen Arbeitsverhältnissen vereinzeln, weil eben der eine kommt dienstags, der andere mittwochs, halbtags, der andere für 38 Stunden die Woche, sprich das, was früher vielleicht eben einfach durch die gemeinsam verbrachte Zeit sowas wie eine etwas einheitlichere Gruppe geformt hat, entfällt. Da stellt sich aber natürlich auch die Frage, wer vertritt diese Leute?
Wenn ich darauf antworten darf, die Gewerkschaften haben natürlich ein Problem mit dieser Veränderung der Gesellschaft, das artikulieren sie auch und sie suchen nach Antworten. Die haben auch ihre Thinktanks, die darüber nachdenken, welches Angebot müssen wir machen. Weil natürlich wird es auch weiter die Kräfte geben, die sie vertreten, aber die werden eventuell kleiner oder wollen auch nicht mehr so organisiert sein. Es will ja auch vielleicht schon nicht der Controller oder der Sales Manager organisiert sein in der Gewerkschaft oder sagt, hey, kann ich selbst, bin selbstbewusst, ich kann das. Und das merken die und deswegen verlieren sie auch Mitglieder. Deswegen haben wir auch diese Gegenbewegung meines Erachtens, die auch auf die Ministerien, auf das BMAS einwirkt, da irgendwie Gesetze zu bringen gegen die Selbstständigen, weil sie das spüren, weil sie dagegen aktiv werden. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit dem Rainer Hoffmann von dem DGB gehabt. Ich glaube, er hat es indirekt zugegeben, dass es ein Thema ist, was sie natürlich beschäftigt. Und sie müssen Angebote machen. Und ich habe nur gesagt, ganz ehrlich, wir müssen uns ständig über unsere Angebote Gedanken machen, damit wir morgen noch da sind. Wir waren im 18. Jahrhundert irgendwie ein Logistikunternehmen. Heute sind wir Personaldienstleister. Und morgen sind wir vielleicht was ganz anderes. I don't know. Ich muss mir ständig Gedanken darüber machen, über den Nutzen und den Mehrwert, den ich meinen Kunden anbiete. Sonst sagen die, you are out. So, und ich habe ihm nur gesagt, das müsst ihr aber hier auch, ja, und wir sind gerne auch im Dialog. Also ich glaube, die Gewerkschaften sind sehr nervös, inwiefern sich die Gesellschaft verändert und was das für sie bedeutet. Aber sie müssen Angebote machen, die echt sind.
Will von euch beiden noch eine darauf reagieren?
Also natürlich dürfen Gewerkschaften es sich nicht zu einfach machen und zu sagen, wir sind jetzt irgendwie 200 Jahre mit der Story gefahren, der proletarisierte Beschäftigte oder Arbeiter damals und jetzt kommt irgendwie der prekäre Crowdworker. Das ist irgendwie so gleiche Silo, aber Modell funktioniert ungefähr gleich. Das trifft nicht den Zustand unserer Welt, das ist wahr. Carlos sagte, die Gewerkschaften haben ein Problem, das stimmt zum Teil. Gleichzeitig glaube ich, unsere Gesellschaft wird ein riesiges Problem haben, ohne die Gewerkschaften. Also ohne die Gewerkschaften wird es uns nicht gelingen, diese gesellschaftliche Transformation, die wir zu unterschiedlichen Aspekten besprochen haben, sozusagen auf die Straße zu bringen. Also es gibt doch einen Grund, dass die Schweiz mit direkter Demokratie arbeitet und wir eher so gesagt haben, so repräsentative Demokratie ist schon okay. Also ja, wenn wir es mit großen Unternehmen zu tun haben, wir wollen Wandel in großen Unternehmen organisieren, wir wollen Technik so gestalten, Mensch-Maschine-Interaktion, dass sie wirklich den Bedürfnissen der Menschen entspricht, wir wollen Kompromisse aushandeln. Also wie soll das denn geschehen? Mit 5 Leuten bei Katharina, ja klar, setzt man sie um den runden Tisch. Das ist voll okay. So, aber mit 20.000?
Die Frage ist doch aber, Max, warum können denn die Gewerkschaften sich nicht modernisieren? Warum sträuben sie sich denn? Aber das ist doch nun mal die Wirklichkeit. Warum sträuben sie sich denn so? Warum ist denn die Festanstellung der heilige Gral, wenn die Leute eigentlich selbstbestimmt und frei arbeiten wollen?
Weil es arbeitsrechtlich nicht geht.
Ja, also, das ist aber, stimmt doch was im System nicht und nicht mit den Menschen.
Aber das System ruckt doch nach. Das ist ein Transformationsprozess.
Richtig, ja.
Und wir kommen aus einer Zeit, aber vor 100 Jahren haben wir eine ganz andere Diskussion.
Die Gestalter müssen gestalten.
Naja, aber natürlich müssen wir
und
Gas
nicht immer nur,
geben,
oh Gott, der Fortschritt kommt, was machen wir? Wir bleiben alle so, wie wir sind und alle müssen schön voll beschäftigt, voll versichert irgendwie
in ihrer
Kuh bleiben.
Aber da ist das Ideal, wir sind hier und der Weg ist natürlich nicht ohne, ne? Weil wir brauchen natürlich diesen gesellschaftlichen Diskurs. Ich bin auch bei, dass wir da die Gewerkschaften für brauchen, die leisten auch ihren Beitrag, weil es gibt ja auch Missbrauch, ne? Irgendwo in gewissen Bereichen, ja. Muss man sich auch sehen.
Vielen Dank dafür. Ich hätte dann noch eine letzte an euch und zwar haben wir den Feierabend noch gar nicht so richtig abgefeiert, den wir ja immer in dem Titel haben. Wir reden von Transformation und von Debatte und so weiter. Reden wir in 20 Jahren auch noch vom Feierabend? Wissen wir noch, was das ist oder ist das so ein Anachronismus? Also bei mir in der Kantine kriegt man immer so an der Kasse gesagt, Mahlzeit. Und dann denke ich, das sind so die einzigen Leute, die das Wort noch aktiv im Wortschatz führen. Und ist Feierabend irgendwann auch sowas aus diesem letzten vergangenen Jahrhundert?
Ja, für mich kommt es jetzt schon aus der Fabrik. Und ich habe mir ehrlich gesagt vor heute Abend lange keinen Gedanken mehr darüber gemacht. Aber auch, weil ja meine Arbeit, ich trenne sie ja nicht vom Leben, weil es ja kein Job ist, den ich auch vom Leben trennen würde. Also ich kann das ja durchaus nachvollziehen.
Du dass hast man, gar nicht Feierabend.
Dass man, wir müssen dich doch, nicht ich habe ständig Feierabend, aber ich brauche das nicht zelebrieren, weil ich mein Leben zelebriere. Und also es gibt einfach diese Trennung nicht. So.
Und das ist übrigens genauso.
Ich bin das wollte ich gerade sagen. Das ist ja nicht nur bei Selbstständigen so, das ist auch bei vielen Selbstständigen nicht so.
Okay, also du sagst, Feierabend braucht man eigentlich jetzt schon nicht.
Nein, man braucht das. Aber
du nicht.
Ich glaube, es ist gut, wenn man ein Leben führen kann, nicht nur für den Feierabend, sondern das ganze Leben ist so schön.
Okay, Carlos, Feierabend, brauchen wir dieses Wort?
Ich mag den Begriff Feierabend, weil er irgendwas symbolisiert. Ich habe auch keinen Feierabend, ich trenne es auch nicht. Ja? Also ich bin mein Job und es ist live, wenn ich im
aber
Office
Job
bin.
Job ist so, oh Mann.
Ja, es ist ein Job, ist doch ein Begriff, ist doch, ich könnte, es
das
ist
würde
Arbeit,
ich zum Beispiel niemals sagen.
Ich ja, aber niemals es ist mir, da bin ich ehrlich, das ist mir ehrlich gesagt Bullshit egal, was das Wording dafür ist, weil es ist meine Lebenszeit, die ich dafür bringe, es macht mir Spaß und natürlich bin ich unterbezahlt, aber Feierabend ist schön zu sagen, jetzt, wenn wir jetzt hier die Diskussion beenden und sagen wir, Feierabend Feierabend, machen uns ein Bier auf. Das ist das, das ist vielleicht irgendwie so das Symbolische dahinter, das mag ich an dem Begriff. Und ich sage, wie gesagt, dann geht es auch danach vielleicht nochmal weiter und dann ist irgendwie nochmal Feierabend, ja, zwei, dreimal Feierabend nacheinander vielleicht. Also ich sehe da, das ist ein schöner Begriff, ich würde ihn gerne halten, aber mir ist das eigentlich, ich sehe das, da bin ich bei Katharina. Also die Grenzen müssen wir aufheben und deswegen kann ich auch immer nur sagen, da muss auch jeder gucken, dass er einen Job findet, ob als Angestellter, als Freelancer sein eigenes Ding macht, einfach zu gucken, dass er da Spaß auch noch an dem Job hat, dass er die richtige Firma wählt, wenn er festangestellt sein will und nicht diesen Dingen nachrennt, wie du gesagt hast, vorhin diese Möhren. Komischerweise funktioniert es aber so. Ich sage ab und zu den Leuten...
Die inhaltliche Diskussion haben wir abgeschlossen. Wir wollten nur jetzt quasi lyrisch das Wort Feierabend abklopfen. Max, Feierabend. Brauchen wir den noch oder... Ist das so was Nettes und irgendwie auch so ironisch Lustiges von früher?
Also ich glaube, auch mit dem Begriff Feierabend muss man irgendwie Begriff und Inhalt trennen. Also ich glaube, also wenn wir Feierabend verstehen als eine legitime Auszeit, dann treffe ich gerade unglaublich viele Selbstständige, die einzig wünschen, nämlich mal so einen richtigen Feierabend.
Ja, dann müssen sie es mal machen, dann müssen sie mal selbstständig sein und das mal entscheiden.
Ja, aber so...
Ich meine, niemand sagt es ihnen doch, wie sie es machen sollen.
Genau.
Dann aber können sie wohl nicht selbstständig sein.
Ja, aber du hast zunehmend höchst ausgebildete, höchst dynamisch, höchst vernetzt arbeitende Menschen, die für sich legitime Auszeiten definieren. Zum Beispiel, ich bin Professor und bin 2 Monate im Jahr, bin ich einfach weg, lese keine E-Mails. Das ist eine legitime Auszeit. Die Frage ist nur, wie können wir für 43 Millionen Erwerbstätige gewährleisten, dass die wirklich für sich entscheiden können, ich brauche diese Auszeiten, um motiviert, lange, gesund, engagiert arbeiten zu können. Und wie kann ich diesen Anspruch auf eine legitime Auszeit am Ende auch durchsetzen? Und dafür brauchen wir Mechanismen und die müssen wir jetzt irgendwie basteln.
Und dafür brauchen wir offenbar auch noch das Wort Feierabend.
Ja.
Dieses Ja kam vom Arbeitspsychologen Max Neufeind und der hatte damit das letzte Wort in unserer Diskussion zum Feierabend 4.0 im digitalen Salon. Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis. Am 20. März war offiziell Frühlingsanfang und passend dazu geht es im nächsten digitalen Salon um digital vermittelte Frühlingsgefühle. It's a Match heißt die Runde am 30. März. Und dabei, die Tinder- und Parship-User unter euch wissen das, geht's nicht um ein Streichholz, sondern um die erfolgreiche Verkupplung zweier Sex- oder Liebebedürftiger per Algorithmus. Dieser Abend wird dann eine Premiere sein. Das HIIG hat neue Gemächer bezogen in der Französischen Straße 9 in Berlin Mitte und die wollen wir an dem Abend gebührend einweihen, also kommt zahlreich. Um 19 Uhr geht's los oder aber ihr klingt euch ein, wir streamen die Diskussion auf hiig.de und ihr könnt mitdiskutieren unter Hashtag Dicksal. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Frühling. Katja Weber ist raus und sagt bis bald.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.